Ja, das ist jetzt das erste Mal, dass ich hier im St. Paulusverein den Impuls halte, dass ich nicht eine halbe Stunde in mein Telefon spreche und vom Computer alles ablese, was ich da erarbeitet habe und nichts höre. Es ist wirklich der schalldichte Raum. Ich höre nichts, ich sehe nichts. Und darum, als wir verteilt haben, wer macht welchen Impuls, habe ich gesagt, ich möchte gerne mal alle sehen. Und darum freue ich mich, dass ich heute hier mit euch hier im Raum bin und habe gedacht, ich nehme das auch als Thema, nämlich, dass wir uns sehen. Und habe das Thema überschrieben von Angesicht zu Angesicht. Und wir haben ja die Jahreslosung, du bist ein Gott, der mich sieht. Ich möchte mit euch heute ein bisschen nachdenken über das Sehen, gesehen werden und wie Gott uns sieht. Also so grob diese drei Schritte machen. Ich muss mal erst gucken, also ich muss mich merken, ich muss erst mich hier so ein bisschen einfinden, aber ich finde es so schön, euch zu sehen. Ihr wisst ja, dass ich aus der Erziehungsarbeit komme. Ich habe erstmal die Erzieherinnenausbildung gemacht, dann später Sozialarbeit studiert und in dem ganzen Kontext auch Gestaltpädagogik eine Ausbildung gemacht. Und in der Gestaltpädagogik, da geht es darum, dass das, was wir so theoretisch bedenken, in uns auch Gestalt annimmt. Dass wir eine konkrete Vorstellung haben, dass es was mit unserem Leben zu tun hat. Und ich habe gedacht, wir haben heute so eine schöne Situation, wo wir ja auch im Dialog sein können, dass ich gedacht habe, vielleicht ist das heute eine gute Möglichkeit, nicht nur übers Sehen zu sprechen, sondern es zu erleben oder uns auszutauschen. Also es wird ein bisschen ein anderer Impuls, als ihr es gewohnt seid. Ich hoffe, dass ihr das Experiment mit mir mitmacht. Die erste Seite habe ich schon geschafft. Der erste Punkt ist überschrieben mit Sehen. Und mich fasziniert eigentlich unsere deutsche Sprache. Das heißt nicht, dass ich gut in Deutsch war. Also Rechtschreibung und ich sind kein gutes Team. Aber ich finde unsere Sprache so toll. Wir haben so unterschiedliche Möglichkeiten, etwas auszudrücken. So unterschiedliche Begriffe, Redewendungen, Aussagen. Und wenn wir dieses Wort sehen und die Sicht auf etwas haben, dann ist es jeweils, in welchen Zusammenhängen es steht, wie ich es betone, immer kann es was ganz anderes ausdrücken. Und bekommt eine ganz neue Bedeutung. Wenn ich jetzt überlege, wenn ich sehen einmal definieren würde, würde ich sagen, mit den Augen einen optischen Eindruck wahrnehmen, das ist Sehen. Wenn jetzt Jens da wäre, könnte der das vielleicht aus medizinischer Sicht nochmal anders sagen, aber das ist so eine Kurzdefinition, die mir eingefallen ist. Aber eben in unserer Sprache ist Sehen viel mehr als nur eben das Wahrnehmen eines optischen Eindrucks. Und ich habe dann mal nachgedacht, wie viele Begriffe, Wortwendungen wir haben, die mit Sehen einhergehen, Ansehen haben. Ich sehe dich an. Ich habe Ansehen, weil ich vielleicht der Bürgermeister bin. Oder ich habe Ansehen, weil ich vielleicht gerade nett vor euch stehe. Gesehen werden. Ich sehe euch, ich will gesehen werden. Aussehen. Wie sehe ich aus? Versehen. Ich habe mich geirrt. Ich habe was anders gemacht. Ich habe es nicht beobachtet und darum habe ich mich versehen. Aber auch ein kranker Mensch kann versehen werden, bekommt die Krankensalbung. Umsehen. Ich drehe mich um und versuche, das, was hinter mir ist, zu sehen. Vorsehen, pass auf, stolper nicht. Vorsehen? Vorsehen. Ganz unterschiedlich. Sehen? Übersehen? Umsicht. Mit Umsicht herumschauen. Die Ansicht. Ich habe eine Ansichtskarte. Vorsicht. Fall nicht hin. Vorsicht. Pass auf. Hier wird's gefährlich. Draufsicht. Was ist denn da unten? Ich habe die Übersicht oder die Weitsicht. Es ist so ein schöner Tag und ich kann heute weit schauen. Und wenn ich kurzsichtig bin oder weitsichtig bin, brauche ich den Optiker, dass er diesen kleinen Störfaktor ausgleicht. Aber vielleicht habe ich auch eine gute Kurzsichtigkeit, wo ich in der Nähe alles besonders wahrnehme oder eine bestimmte Durchsicht habe. Ich kann durch die Sachen hindurchschauen. Und vielleicht fallen euch jetzt noch mehr solche Begriffe ein, Wortspiele. Also es ist ernst gemeint, also ihr könnt einfach das sagen, ne? Wenn euch jetzt was einfällt.
Ich sehe das aber ganz anders.
Ja, genau.
Aber Übersicht.
Übersicht, genau. Gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, auch manchmal dasselbe Wort anders zu sehen.
Durchsicht.
Durchsicht, genau. Ich gucke mal meine Blätter hier durch. Die Durchsicht. Oder ich habe die Durchsicht. Kinder lieben es, wenn irgendwo ein kleines Loch ist, wo man durchschauen kann. Ja, jetzt geht es nochmal in einen neuen, weiteren Schritt. Der heißt einander sehen. Und da habe ich gedacht, wir könnten mal eine kleine Übung machen. Wir haben uns ja vorhin begrüßt, uns alle angeschaut und miteinander schon gebetet. Jesus gebeten, dass er in unserer Mitte ist. Wir haben Gott auch zugehört und wir haben uns eben auch alle wahrgenommen, so wie wir sind. Wir sind ja heute sehr überschaubar. Und bei dieser Übung, da bitte ich euch mal für eine kleine Weile das Gegenteil von Sehen zu machen. Nämlich eure Augen zuzumachen. Mal eine kleine Weile und denkt mal jetzt, wenn ihr die Augen zu habt, an euren Nachbarn in der Reihe, rechts oder links. Versucht mal, euch mit geschlossenen Augen zu erinnern. Wer sitzt denn da jetzt eigentlich neben mir? Entscheidet euch für eine Person, an die ihr euch jetzt erinnern wollt. Und stellt euch diese Person einfach nochmal vor. Sein oder ihr Gesicht. Die Hände. Vielleicht vorhin beim Begrüßen. Die Körpergröße. Gibt es etwas, was ich besonders vorhin bemerkt habe, was mir besonders aufgefallen ist? Versucht doch mal in Gedanken das Gesicht des anderen zu zeichnen. Ganz schön schwierig. Und jetzt macht die Augen auf und schaut den oder die an und guckt mal, ob ihr eure Erinnerung noch etwas korrigieren müsst. Guckt euch mal den oder diejenigen noch mal genauer an. Stellt euch doch noch mal hin, dass ihr euch mal so in der ganzen Größe gegenseitig wahrnehmen könnt. Steht mal auf. Also, ihr traut euch noch nicht so, so ein bisschen schüchtern, aber wir sind unter uns. Guckt euch nochmal so gegenseitig genau an. damit der andere Ansehen hat. Ja, dann setzt euch wieder hin. War ja jetzt ein bisschen Überfall. Wie ist euch das eben dabei gegangen? Ihr merkt, also wenn die Augen dann mal ausgeblendet sind und dieses Erinnern, was habe ich denn da eigentlich gesehen, das hilft, wenn ich dann die Augen aufmache, sehr aufmerksam zu schauen. Und eigentlich mit sehr viel Freude. Also ihr habt jetzt eben eigentlich alle freundliche Gesichter gehabt.
Jeder kennt eine Brille von uns hier.
Es gibt den Film Avatar. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Aufbruch nach Pandora. Pandora ist eine fremde Welt, wo das Volk der Na'vi lebt. Das sind 3 Meter große Menschen, also humanoide Ureinwohner, mit blauer Haut, sie sehen sehr schick aus, sehr schön aus, haben aber einen langen Schwanz. Und dieser Schwanz hat ganz viele Fasern und mit diesen Fasern können die mit der Erde, mit den Tieren auch untereinander Kontakt auch mit aufnehmen. Und Gedanken austauschen, Erinnerungen austauschen. Ich will euch jetzt nicht den Film erzählen, aber was ich an diesem Film so interessant finde, dieses Volk der Na'vi begrüßt sich nicht, guten Tag, wie schön, dass du da bist, sondern die begrüßen sich, indem sie sagen, ich sehe dich. Und der andere antwortet, und ich sehe dich. Und je nach, also eigentlich ist das immer dieses Innehalten, ich sehe dich und ich sehe dich. Und damit sind wir schon beim 3. Punkt. Und da geht es jetzt nämlich, dass Gott uns auch sieht. Manchmal ist es gut, ehe wir uns auf die Bibel stürzen und ehe wir uns an Gott wenden, ist es manchmal trotzdem auch gut, mal so innezuhalten und so unsere Alltäglichkeit so wieder ein bisschen in den Blick nehmen. Was passiert denn so beim Angucken, beim Anschauen? Und wenn wir ins Neue Testament und ins Alte Testament schaut, dann finden wir ganz viele Bibelstellen, in denen uns berichtet wird, wie Menschen erleben, dass Gott sie anschaut. Keine Sorge. Ich mache jetzt kein wochenfüllendes Programm. Ich habe nur ein paar rausgepickt, weil die Bibel ist voll davon, wo Menschen berichten, wie Gott ihnen begegnet, durch Engel, durch Visionen, durch Erfahrungen, durch Alltäglichkeiten. Und ich habe jetzt erstmal kurz aus dem Alten Testament 4 Situationen herausgepickt. Und dann könnt ihr, wenn euch dann dazu auch Bibelstellen einfallen, können wir die auch gerne uns gegenseitig teilen. Und danach noch ein paar Stellen aus dem Neuen Testament, wo auch die Erfahrung kommt, wo Jesus sie anguckt. Das ist dann ein bisschen einfacher noch im Neuen Testament, weil Jesus ist ja greifbarer noch. Gut. Wenn wir gleich am Anfang gucken, da können wir schauen im Schöpfungsbericht, welche Erfahrungen die Schreiber der Schöpfungsgeschichte eigentlich weiter transportieren wollten. Denn Gott schafft ja die Welt, alles was da ist, und das drücken sie aus. Gott hat alles, ist die Ursache für alles, was wir auf der Welt haben. Und er schafft auch den Menschen als ein Gegenüber. Ich habe ganz lange in eins meiner Lieblingsbücher ist der Medicus, und es gibt so eine ganz winzige Stelle, wo der Mirdin, der kleine Sohn von ihm, fragt ihn, Papa, wieso, wenn ich Gott nicht sehen kann, wieso kann der denn dich sehen, mich sehen? Und dann sagt dieser Papa zu seinem Kind einfach nur, ach weißt du, Gott hat dich nach seinem Bild geschaffen und er braucht dich nur angucken. Und dann weiß er, wie er selber aussieht. Also dieses, wenn wir uns angucken, strahlt uns von Gott auch was entgegen. Und das, finde ich, ist so eine sehr schöne Wahrheit, die da ausgedrückt wird. Ja, Gott schafft den Menschen als ein Gegenüber. Er sieht, was der Mensch braucht, was er zum Leben braucht. Gott ist weitsichtig, sieht das drumherum, kennt sie mit Namen, gibt ihnen Namen. Und diese Menschen, diese ersten Menschen, werden beschrieben als die, die einen unmittelbaren Umgang mit Gott haben. Sie haben sich gegenseitig immer im Blick. Ich mache jetzt nicht die Fortsetzung, da gibt es dann nochmal andere Punkte, aber für den Ursprung, fand ich, war so wichtig, der Ursprung ist, Gott sieht uns, sieht den Menschen ringsum in seiner gesamten Lebenssituation und hat den Menschen im Blick. Dann gibt es im zweiten Buch Mose, nee, im ersten Buch, Entschuldigung, in der Genesis, im 16. Kapitel, da ist die Geschichte, die Sarah soll ja eigentlich ein Kind bekommen, also diesen großen Stamm gründen und da tut sich nichts. Die sind beide schon ziemlich alt und irgendwie Abraham ist nicht so ganz sicher, ob der liebe Gott das vielleicht ein bisschen anders gemeint hat. Und wohnt seiner Magd Hagar bei. Und die wird auch schwanger. Und Sarah findet das nicht sehr cool. Und ist ziemlich ärgerlich und triezt die Hagar so. Und Hagar ist aber am Anfang auch jemand, die Sarah auch sagen lässt, hier, aber ich bin die, die Kinder kriegen kann. Also diese beiden Frauen haben schon viel Stress miteinander. Und jedenfalls Hagar macht einen Abflug, geht weg, läuft weg, weil sie das nicht mehr aushalten kann. Und dann passiert was ganz Interessantes. In der Wüste rastete Hagar bei dem Brunnen, der am Weg nach Schur liegt. Da kam der Engel des Herrn zu ihr und fragte sie, Hagar, Sklavin Sarais, woher kommst du? Wohin gehst du? Ich bin meiner Herrin davongelaufen, antwortet sie. Und dann geht das Gespräch noch ein bisschen weiter und Hagar kommt zu der Erkenntnis, habe ich wirklich den gesehen, der mich anschaut? Und sie gab dem Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, den Namen, du bist der Gott, der mich anschaut. Das hat mich sehr berührt. Ich hatte diese Textstelle im Kopf und als ich dann nochmal nachgelesen habe, habe ich gedacht, ja, so genau hattest du es gar nicht im Blick, aber du bist der Gott, der mich anschaut. Ist das nicht was sehr, sehr Schönes, was uns diese Erzählung gibt? Du bist der Gott, der mich anschaut. Und der schaut nicht nur die Hagar an, sondern der schaut dich an, dich an, Wolfgang. Er schaut mich an. Hagar erlebt diesen Gott, der sie liebevoll anschaut und wahrnimmt als die, die sie ist, mit all ihren Sorgen, ihren Problemen. Und dieser Gott segnet sie. Ein wenig später, auch im Buch Genesis, im 18. Kapitel, bekommt Abraham Besuch von drei Leuten. Gott kommt nicht so direkt. Das kennen wir jetzt schon, ne? Aber er kommt und besucht Abraham als drei. Diese drei kommen zu Abraham, sind bei ihm zu Gast, auch wieder in einer Alltagssituation. Also nicht in irgendwie jetzt so groß anberaumten Empfang, sondern Abraham sitzt da einfach und döst vor sich hin, weil es Mittagszeit ist und er einfach erschöpft ist. Er ist 75 in der Zeit. Und da kommen diese drei und Gott in diesen dreien sieht die Sehnsucht des Abraham nach Nachwuchs. Er sieht die gesamte Lebenssituation. Er sieht ihn in seiner Gesamtsituation mit seiner Frau, mit seinem ganzen Haus, mit allem, was dazugehört. Und das ist ein zutrauender Blick. Gott kennt Abraham und er kennt jedes dieser 75 Lebensjahre. Und er kommt mit Abraham ins Gespräch. Und wir wissen, wie es dann weitergeht, die große Verheißung und so weiter. Aber mir geht es jetzt immer nur darum, diese kleine Sequenz rauszugreifen. Gott sieht. Wie sieht er Abraham? Wie sieht er Hagar? Wie sieht er Adam und Eva? Wie sieht er dich und wie sieht er mich? Nächste Seite geschafft. Im zweiten Buch Mose, das ist dann die vierte Situation, da geht es um Mose im Buch Exodus im Kapitel 3. Und da auch wieder eine Alltagssituation. Mose hütet die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jethro und ist eigentlich ganz normal unterwegs, wie das sich für Ziegenhirten so gehört. Er hatte ja, eigentlich war er ja am Hof des Pharaos und diese ganzen Geschichten kennen wir, die hole ich jetzt nicht wieder hervor. Jetzt ist es nur noch der Ziegenhirte, der bei seinem Schwiegervater ist. Und Gott ist da sehr erfindungsreich. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer lodernden Flamme, die aus einem Dornbusch schlug. Mose sah nur den brennenden Dornbusch, aber es fiel ihm auf, dass der Busch von der Flamme nicht verzehrt wurde. Das ist doch seltsam, dachte er. Warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe angucken. Als der Herr sah, dass Mose näher kam, rief er ihn aus dem Busch heraus an. Mose, Mose. Ja, antwortet Mose, ich höre. Komm nicht näher, sagt der Herr, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Dann sagte er, ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Dafür hüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzusehen. Mir geht es wieder darum, wie sieht Gott Mose an? Er begegnet ihm auch in einer Alltäglichkeit und lockt ihn weiterzugehen, indem er diese Alltäglichkeit etwas aufpoliert sozusagen. Also Gott macht sich nicht ganz klein und setzt sich so in den Busch und redet dann mit Mose, sondern es ist so ein Phänomen, das da auf einmal anders ist, als es immer ist. Und ich glaube, das ist wieder so ein Zeichen, wie Gott uns anschaut, wie Gott uns begegnet. In den Alltäglichkeiten ist manchmal eine Kleinigkeit anders, die uns motiviert, aufzuhorchen, genauer hinzugucken. Und in diesem genauer hingucken können wir Gott erkennen. Da begegnen wir ihm oft. Manchmal in ganz ungewöhnlichen Dingen. Dass da so ein Dornbusch in der Wüste brennt, das passiert da öfter, aber dann ist er futsch. Und da ist auf einmal dieser Dornbusch, der brennt und nicht verbrennt. Und so kann der Weg bereitet werden, dass Mose Gott näher kommt. Also Gott findet Wege, wie er uns Menschen begegnen kann. Also wir suchen nach Wegen, aber Gott sucht auch Wege, findet Wege, wie er uns treffen kann. Er sieht den Mose in seiner Not, aber er sieht auch das geknechtete Volk Israel. Er sieht die Sehnsucht nach Geborgenheit und die ganze Unsicherheit, Schwachheit und aber auch die Stärke in Mose. Und er gibt ihm mit auf den Weg, ich bin da für dich, ich bin der Gott, der da ist. Wenn ich nun zu den Leuten von Israel komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch geschickt und sie mich dann fragen, wie ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Gott antwortete, ich bin da. Und er fügte hinzu, sagt zum Volk Israel, der Ich bin da, hat mich zu euch geschickt. Und da ist wieder die Parallele zu Hagar. Die hatte dasselbe auch erkannt, nur anders. Also Gott hat einen anderen Weg gefunden, um ihr im Grunde dasselbe zu sagen. Ich bin da für dich. Und hier, ich bin da für euch. Ich bin da für dich, Mose, für dich, da, Volk Israel. Ich bin da für euch hier im St. Pauluskreis. Ja, fällt euch aus dem Alten Testament noch eine Situation ein, wo er sagt, ja, da ist auch so deutlich, wie Gott Menschen begegnet. Ich bin im Vorteil, ne? Ich habe heute den ganzen Tag darüber gebrütet.
Aber ja, mir fällt was ein, und zwar der Psalm 139.
Ah ja.
Du erforschst mich und kennst mich.
Ja.
Oder stehe auf, so siehst du es, und du siehst alle meine Wege.
Ja, also der Psalm 139.
Ja, der Psalm 139, also da geht es ja darum, dass Gott mich sieht, egal wo ich hinten springe.
Ja.
Ne? Ich kann machen, was ich will. Das ist ja, das sind so, so
ja.
Das
ist da ein bisschen, der ist so schön, ne?
Der ist sehr schön, ne? Auch dieses, ich kann deinem Blick nicht entgehen. Also ja. Du siehst mich ja. Immer, egal wo ich bin. So, ne?
Ja. Ja.
Genau, und die Jona-Erzählung. Ne?
Ja.
Jona, der
ach,
Gott,
ja.
Der den Auftrag nicht erfüllen möchte, weil er sagt, wenn ich das mache, dann machen die das sowieso und dann bin ich kein Prophet mehr. Weil Propheten werden in der Regel abgelehnt. Und dann fühlt er sich in seiner Ehre gekränkt und er läuft davon vor dem Auftrag. Aber Gott sieht ihn. Und weil es dann üblich ist, als der Sturm kommt, dass derjenige, der den Sturm verursacht hat, nämlich der sich gegen Gott gewandt hat, dass der über Bord geht, dann sieht Gott das auch. Und er schickt den Wal und dann kann der Jona verschlucken und sein Leben bleibt erhalten. Und damit ist ja nicht zu Ende, sondern Jona kriegt nochmal eine zweite Chance. Gott sagt nicht, ja, du hast einmal meinen Auftrag nie erfüllt, naja, obwohl ich suche mir jemand anders. Nee, also er kriegt nochmal eine zweite Chance und dann geht er auch nach Nineveh und verkündet das.
Das ist so eine Erzählung, die uns zeigt, dass Gott uns anschaut mit unendlich viel Geduld, mit unheimlich viel Langmut und ich glaube mit ganz viel Humor. Ja. Weil, also ich meine, der muss doch sich auch ein bisschen, muss auch ein bisschen Spaß gehabt haben über den Jona, ne? Was er so da rumgezappelt hat in seinem Zorn. Und sagt, ja, okay, und jetzt machen wir mal die Extraanlage für dich mit Walfisch, also das komplette Programm. Und dann geht Jona tatsächlich genau dahin und merkt, wie Gott so ganz andere Wege geht, als er sich je vorstellen konnte. Gerd, was ist
Noah? Ja, vielleicht Noah, die Arche Noah.
Ja, eindeutig, ja. Also, wenn ihr in der Bibel stöbert, ihr werdet ganz viel so die Erzählung unter diesem Fokus mal angucken. Wie sieht Gott denjenigen an? Also, was passiert da eigentlich? Was kann ich über diese Begegnung darüber erkennen, wie Gott die Judith anguckt? Wie Gott... Naja, hier der mit den langen Haaren.
Simson.
Ja, genau. Ja. Na, also es gibt da, also es kann man gut für mich werden.
Ja.
Aber jetzt gucken wir mal ins Neue Testament und da ist es ja ein bisschen einfacher, weil Jesus uns als Mensch begegnet und uns zeigt, wie Gott uns sieht. Und Jesus schaut uns an und erzählt uns in seinen Geschichten von dem liebevollen Blick seines Vaters, in den Gleichnissen. Aber auch Jesus selber ist sozusagen das Gleichnis, denn er zeigt uns, wie der Vater sein Gegenüber anguckt durch Jesus. Und auch da habe ich jetzt ein paar ausgesucht, die ihr alle kennt, und bin jetzt mal nur im Lukas-Evangelium geblieben, weil da kann man dann die Parallelstellen und es gibt unendlich viel mehr natürlich. Ich habe jetzt nur mal ganz kurz erstmal meinen persönlichen Freund, den Petrus, rausgesucht, der einmal angeguckt wird von Jesus, als er ganz normal am Fischen ist und bei dieser Berufung Jesus ja ihn bittet, dass er in seinem Boot auch predigen kann. Und dann soll er nochmal auswerfen, die Netze, und dann ist da ein riesen Fischfang. Und Petrus wird erstmal ein bisschen unheimlich. Und Jesus sagt, hab keine Angst, ist ganz liebevoll und verständnisvoll und erkennt Petrus und weiß schon, was für einen Schatz er da an der Angel hat und holt ihn in seinen engsten Kreis. Derselbe Petrus ist dann später in der Situation, dass er so mutig ist, dass er wie kein anderer Jesus sogar noch mit auf den Hof des Pilatus oder des Kaiphas folgt und traut sich dahin zu gehen, aber dann hört der Mut auf und er verleugnet Jesus. Und Jesus hat ihm das auch gesagt. Und dann, als der Hahn kräht, da wird ihm das auf einmal alles bewusst. Der Herr drehte sich um und sah Petrus an. Da fiel Petrus ein, was er zu ihm gesagt hatte. Bevor heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, dass du mich nicht kennst. Und er ging hinaus und begann bitter zu weinen. Es ist dieser liebevolle, verständnisvolle Blick. Jesus kennt seinen Petrus, er kennt ihn. Also er erkennt ihn und er kennt ihn. Und Petrus lässt sich von dieser Liebe berühren. Das ist ja auch das Besondere in dieser Geschichte. Manche können noch so liebevoll angeguckt werden, aber sie lassen sich nicht berühren. Und Petrus lässt sich berühren und kehrt um und weint seine ganze Not raus. Wenn wir im Lukas-Evangelium im Kapitel 5 zum Beispiel von den Kranken lesen, dem Gelähmten, der durch das Dach gelassen wird, da sehen wir, dass Jesus nicht nur den Kranken sieht. In vielen Krankenheilungen geht es immer wieder darum, dass Jesus diesen Kranken sieht. Und in diesem Fall ist es so, er sieht nicht nur den Kranken, sondern auch seine Freunde, die ihm voll Vertrauen durch dieses Dach lassen und ihn direkt vor ihm ablegen. Das ist nochmal so eine andere Blickrichtung. Also, oder als Jesus die Witwe sieht, die nur noch ihren Sohn hat, der nun auch gestorben ist. Da steht in der Bibel, als Jesus die Witwe sah, ergriff ihn Mitleid und er sagte zu ihr, weine nicht. Und er weckt den Jüngling von nahen von den Toten auf. Das heißt also, Jesus zeigt uns, dass Gott auch voll Mitleid ist. Dass Jesus sich anrühren lässt. Dass Jesus sich berühren lässt. Und wenn wir dann auf das Gleichnis von den zwei Söhnen gucken, wo der Jüngere seine eigenen Wege erstmal geht. Ich habe ja einmal den Impuls zu diesem Gleichnis gehalten. Da ist es auch, da steht auch, so machte er sich auf den Weg zu seinem Vater, der Jüngere. Er war noch ein gutes Stück vom Haus entfernt. Da sah ihn schon sein Vater kommen und das Mitleid ergriff ihn. Er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und überhäufte ihn mit Küssen. Da kriegen wir nochmal eine ganz andere Sicht, wie Gott uns ansieht. Voll Liebe, voll Zärtlichkeit. Das, finde ich, ist auch so ein ganz wichtiger Aspekt. Und wir sehen, dass Gott in diesem Fall, der Vater hat diesen Jungen nicht aus dem Blick gelassen, obwohl der also erstmal unterwegs war, aber er ist, hat ihn an der langen Leine sozusagen immer im Blick behalten und freut sich, als dieser Junge nun auch nach seinen ganzen Wegen wieder zurückkommt. Ja, und das Letzte, was ich jetzt hier schon mal rausgesucht hatte, war der Zachäus, der da oben auf dem Baum sitzt und eigentlich aus der Distanz alles gut sehen will und Jesus den Blick erhebt und ihn sieht. Er lässt ihn nicht da oben. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und redete ihn an. Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute bei dir Gast sein. Jesus sieht ihn, obwohl er sich versteckt hat. Unerkannt, einfach spicken will. Jesus holt ihn mit seinem Blick aus der Defensive und kommt mit ihm ins Gespräch und schätzt ihn. Zachäus hat Ansehen bei ihm und er nimmt ihn wahr und wird Gast bei ihm und kann sich mit ihm austauschen, eine Nähe, die Zachäus sich nie hätte träumen lassen. Habt ihr noch so gerade auch so, manchmal rattert es ja so beim Zuhören, dass einem dann so die eigenen Ideen auch gleich dazukommen. Rattert bei euch schon was?
Ja, es gibt noch so eine Stelle, wo Jesus gepredigt hat und da steht, ihn dauerte das Volk. Also er hatte Mitleid mit den Menschen.
Voll Mitleid.
Ich glaube, sie kam ihm vor wie Schafe, die keinen Hirten haben.
Ja, genau. Oder auch am Kreuz steht auch, dass er seine Mutter sieht und den Jünger, den er liebt. Es geht immer um die Frage, wie schaut Jesus die anderen an? Gibt ihnen Ansehen? Und es ist so mal ein anderer Blickwinkel, aus dem man in der Bibel einfach mal lesen kann. Und bei mir war es tatsächlich so, als ich heute so erstmal angefangen hatte, ich konnte irgendwie gar nicht mehr aufhören, weil es für mich eine andere Herangehensweise war, Bibel zu lesen. Ne? Also nicht eine Bibelstelle zu haben und die also gut durchzukauen, sondern auf Spurensuche zu gehen in der ganzen Bibel. Es war ein bisschen gigantisch. Aber ich habe mich dann begrenzt und habe jetzt so zum Schluss noch ein paar Überlegungen für euch für heute oder vielleicht für die nächsten Tage. Überlegt doch mal, habe ich schon mal erfahren, dass Gott mich anschaut, mich sieht? Habe ich das schon mal erfahren in meinem Leben? Oder ist es so, dass ich außerdem so ein dauerhaftes Wissen habe um diesen mich begleitenden Blick? Ist das so in meinem Bewusstsein, dass Gott einfach seinen liebevollen Blick einfach zusätzlich dauerhaft auf mich legt? Oder ist es so, dass es mir eher fremd? Ist ja so eine Frage, welche Sichtweise ich so auch da habe oder auch Erfahrung habe. Und die nächste Frage ist eigentlich, wie schaue ich selbst denn die Menschen um mich herum an? Also es geht mir nicht darum, dass ihr jetzt gleich wieder wütet und sagt, ach ja, ich gucke da vielleicht nicht genug oder so, sondern im Gegenteil, dass ihr guckt, ja, wie gucke ich Leute an? Einfach mal so eure Gewohnheiten so anzuschauen. Ja, bei dem fällt mir immer das und das auf. Oder so, guckt es euch mal an, wie. Und da, wo ihr merkt, da müsst ihr nachjustieren, kann man das ja machen. Aber auch die Freude daran, ah ja, da habe ich gut eingeübt, dass ich den anderen wahrnehme. Oder dass ich habe das gut gelernt, schon das Gesicht des anderen wahrzunehmen, ihm offen zu begegnen, ihm genau anzuschauen. Ne? Oder jetzt gerade wie Wolfgang den anderen auch mal anzulachen. Und wenn es in eurem Bibelplan passt, dann habt doch einfach mal einen Blick auf den Blick Gottes, der euch in den Schriftstellen entgegenkommt. Amen.